Gin Tonic, das Mixgetränk, hat gerade in Spanien für Aufruhr gesorgt. Das Getränk war nämlich subventioniert und zwar an einem ganz bestimmten Ort in der Cafeteria des Parlaments in Madrid. Dort war der Longdrink für schlappe 3,45 Euro zu haben und das ist nämlich ungefähr genau die Hälfte vom Preis, den die Cafés um das Parlament herum verlangen. Die Parlamentsabgeordneten haben folglich wohl sehr fröhlich diese Ermäßigung von 50% genutzt. Und das hat für Aufruhr gesorgt. Auch zu 50% besteht ein Gin Tonic ja aus dem Tonic Water normalerweise. Der Softdrink, den mag ich persönlich pur eigentlich überhaupt nicht. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich noch nie den richtigen getrunken habe.
Die Gin-Krise. D-Radio Wissen. Tagesthema.
Die Flaschen der Firma Thomas Henry sind klein. Gerade mal 0,2 Liter Tonic passen hinein. Das ist unüblich für den Verkauf im Supermarkt, aber da landen sie auch nicht. Die Berliner liefern ihren Tonic direkt an die Gastronomie für die Produktion von Cocktails.
Wir haben halt, bin ich gesagt, wir entfinden einfach nur einen Tonic, dass man pur trinken kann, sondern für uns war wichtig, dass die Produkte harmonisieren mit den Spirituosen. Weil am Ende ist es nachher ein Longdrink, weil die Leute, die früher pur Tonic getrunken haben, das war meine Oma.
Sebastian Brack ist 32 Jahre alt und Geschäftsführer. Seine Tonic-Firma gründet er vor gut 2 Jahren, weil er eine Marktlücke sieht. Die vorhandenen Tonic-Sorten verschleiern den Gin-Geschmack.
Das, was es zu dem Zeitpunkt gab, wo wir gestartet haben, hat immer gleich geschmeckt. Ob ich einen Bombay, einen Gordons, einen Beefeater getrunken habe.
Sebastian und seine Kollegen wollen, dass Tonic den Gin nur ergänzt, harmonisch. Also beginnen sie selbst zu tüfteln. Für Tonic braucht es ja nur 3 Grundzutaten. Zuerst hochwertiges Wasser. Sie entscheiden sich für den Brunnen in Bad Meinberg bei Hannover.
Das ist unser Abfüller des Vertrauens. Der hat eine sehr tolle Wasserqualität.
Dann nehmen sie etwas Zucker, hergestellt in Deutschland.
Zucker ist auch halt wichtig. Man kann auch Aspartam nehmen, also Süßungsmittel, wo man sagt, man spart halt Geld, weil Zucker relativ teuer ist. Zuckerpreise eigentlich jedes Jahr steigen die Rohstoffe, also schon sehr hoher, also der höchste Kostentreiber fast mit dem Chinin.
Chinin ist der 3. und wichtigste Bestandteil von Tonic. Das weiße Pulver des China-Rindenbaumes beschafft sich Sebastian Brack zunächst in der Apotheke. Dann entwickelt er verschiedene Mischungen, testet sie an Freunden und Familie und am Ende steht fest, am besten harmonisiert Tonic mit Gin bei einem sehr hohen Chiningehalt.
Chinin muss hoch, Zucker muss ein bisschen weniger, 1-2 andere Komponenten, die ich jetzt nicht sagen will. Und man sagt halt bei uns, wir haben den höchsten, oder ich vermute es, wenn ich den Leuten glauben darf, die da die Experten, dass wir den höchsten Chiningehalt haben in Europa. Thomas Henry, Sebastian Brack, guten Tag.
Ihr Chinin importiert die Berliner Firma nun aus Asien oder Afrika. Das will Geschäftsführer Brack nicht so genau sagen. Ähnlich wie bei Coca-Cola haben auch sie sich ihre Rezeptur und die Fertigungsmethoden schützen lassen. Nur so viel, sie verwenden anders als die Konkurrenz sehr feinperlige Medium-Kohlensäure, da es weltweit einen Trend gäbe zu weniger Kohlensäure, die vom Geschmack ablenke. Das kommt offenbar an in der Gastronomie.
Wir verkaufen jetzt in 16 Länder. Der Geschmack funktioniert in Spanien, in Dänemark, in Singapur, nach Australien, nach Dubai.
6 Euro kostet der Liter Tonic bei den Berlinern, die inzwischen auch schon eine weltweit einmalige Sorte entwickelt haben. Elderflower Tonic, also mit Holunder.
Lecker mit Holunder, das klingt ja ganz gut, auch wenn es vielleicht ein bisschen dann eher ein Mädchengetränk ist, aber das meine ich jetzt gar nicht böse. Ich meine damit ganz mich selbst. André Zanto war bei Thomas Henry, einem Kleinfabrikant von besonderem Tonic. Und klar, wir reden über Gin Tonic, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was mit der anderen Hälfte ist.
Der Raum sieht aus wie das Chemielabor an der Schule. Auf der linken Seite eine grüne Tafel mit allerlei Formeln zu Mengenangaben und Alkoholgehalt. Rechts steht ein großes Regal mit etwa 300 Fläschchen. Sie tragen Aufschriften wie Schlangenwurzel, Ringelblume, Sandelholz oder Schwarzkümmel. In der Mitte des Raumes werkelt ein Mann an einem Holztisch. Daniel Lepple ordnet die Drogen für die nächste Gin-Produktion. Drogen, so heißen die natürlichen Zutaten in der Fachsprache, sagt der Azubi für den Destillateursberuf. Etwa 1000 Flaschen Gin pro Monat stellen er und seine Kollegen bei der preußischen Spirituosenmanufaktur her. Die kleine Berliner Brennerei setzt auf Handarbeit und Tradition.
Die Meinung der beiden Chefs ist halt die, dass die Gins, die so vorherrschend sind auf dem Markt, überfrachtet sind, einfach mit Geschmäckern, mit Aromen. Ja. Also das ist ja auch sowieso immer alles noch größer, lauter, doller sein muss. Deswegen wollten wir dem halt da mal so ein bisschen entgegenwirken und mal einen Schritt wieder zurück machen.
Ihr Adler-Gin benötigt 13 Drogen, die aus aller Welt importiert werden. Dazu zählen unter anderem Bisamkörner, Ingwerwurzeln, Piment, Zitronenschalen. Und was sogar per Gesetz nicht fehlen darf, das sind Wacholderbeeren aus Italien.
Die Definition eines Gins ist nämlich die, dass die Wacholderbeernote, die muss im Geschmack vorherrschend sein.
Die getrockneten Wacholderbeeren kommen mit den anderen Zutaten in einen etwa 50 cm tiefen Kupferbehälter.
So, das ist unsere Vakuumdestillationsanlage, die ist aus dem Jahre 1952 und zwar von den Gebrüdern Daniel und Kluge gefertigt.
Auf die Zutaten gießt der Azubi noch ein Weizenfeindestillat, also ein 60%iger Getreidealkohol, und entionisiertes Wasser. Das ist frei von bestimmten Salzen. Dieses Gemisch lagert dann einen Tag, um die Öle, Fette und Harze zu lösen. Erst jetzt kommt der Deckel auf den Kupferbehälter.
Dann wird das Ganze einer ersten Destillation unterzogen. Das ist der sogenannte Rohbrand.
Dabei wird in dem Kupfertopf ein Vakuum erzeugt, wodurch das Alkoholgemisch schon bei 55 Grad zu sieden beginnt. Dabei entsteht Dampf, der über Rohrleitungen in einem zweiten Behälter landet, abkühlt und verflüssigt. Diese Destillation wird noch ein zweites Mal wiederholt und die Flüssigkeit, die dann entsteht, muss noch 6 Monate reifen.
Das heißt, es kommt in Steingutgefäße, das Produkt soll sich geschmacklich finden, homogenisieren, beruhigen. Da finden ja einige chemische Prozesse halt auch statt, wenn man Alkohol mit Wasser mischt. Und das soll sich ein bisschen beruhigen, damit das halt auch nicht sprittig ist am Gaumen nachher.
Am Ende steht ein 42%iger sogenannter London Gin. Das ist die edelste der drei offiziellen europäischen Gin-Kategorien. Keine synthetischen Zusätze, wenig Zucker und das kostet dann pro Flasche etwa 30 Euro.
Das sollte genügen.
Ja, das sollte genügen. André Zanto hat sich informiert über Tonic und über Gin. Und es ist ja tatsächlich so, die Gin-Sorten werden insgesamt immer unüberschaubarer. Einen Namen muss man sich wahrscheinlich in dem Zusammenhang aber trotzdem merken. Beef Eater, das war der Haus- und Hof-Gin der Queen Mum, die dem Getränk auch sehr zugetan war, wie es heißt. Jeden Tag einen Gin Tonic, der hat ihr angeblich das hohe Alter gebracht. Wenn ihr euch in dem Beitrag auch gefragt habt, was um alles in der Welt sind Bisamkörner? Sind das etwa Köttel von der Bisamratte? Nein, ich habe selber gerade nachgeguckt. Es sind Samenkörner von einer Pflanze, also nichts Ekliges.